Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er ist der große Meister des Spionageromans, der britische Erfolgsautor John le Carré. Mit Der Spion, der aus der Kälte kam, feierte er seinen Durchbruch und in ein paar Tagen erscheint jetzt sein 23. Buch. Verräter wie wir heißt es und es spielt zum großen Teil in der Schweiz. Das ist auch kein Zufall. John le Carré lebte in jungen Jahren selber in der Schweiz. Er studierte Germanistik in Bern. Das Nobelhotel Bellevue in Bern ist ein besonderer Schauplatz im Roman. Dort hat Alexander Sauter den Romanautor le Carré getroffen.
Das Tagesgespräch.
John le Carré, als Sie vor ein bisschen mehr als 60 Jahren zum ersten Mal in der Schweiz waren, hätten Sie sich damals gedacht, dass Sie heute hier im schönen Hotel Bellevue in der Suite residieren und Interviews geben?
Nein, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Ich kam hierher als Flüchtling mit 16 Jahren. Ich hatte meine englische Schule satt und bin hierher gelaufen, um in meiner Jugend irgendwie ein neues Leben zu beginnen. Ich hatte große Probleme zu Hause. Ich mochte die Internate nicht mehr, die ich seit dem 5. Lebensjahr besucht hatte. Und meine Familie war sehr kompliziert. Ich hatte keine Mutter mehr und wollte dann die Schweiz sozusagen als neues Land und neue Kultur zu mir nehmen.
Warum aber ausgerechnet Bern 1947? Was treibt ein Brite nach Bern?
War eigentlich ein bisschen später, 49, glaube ich, ja. Ausgerechnet Bern weiß ich selber nicht. Ich hatte im Jahre 36 und ich glaube auch im 35, als kleines Kind, wurde ich mit meinem Vater nach St. Moritz gebracht. Und unterwegs haben wir aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr weiß, haben wir Bern besucht. Und Bern schien mir, es war in meiner Fantasie, es war eine Idealstadt, wo ich ein neues Leben beginnen konnte. Daher Bern. Ich musste eine Stadt nennen und kam einfach nach Bern. Wusste nicht, wo die Uni war, fand sie mit der Zeit und ging dann zum Rektorat und habe gebeten, hier als Student angenommen zu werden. Ich hatte zwar sehr wenig Geld, aber die Universität hat mit großer Güte mich angenommen. Und ich sprach damals fast kein Deutsch, wollte deutsche Literatur studieren, deutsche Philologie. Und die Tatsache war, ich wusste auch zu diesem Thema so wenig, dass wenn man auch Englisch gesprochen hätte, hätte ich sowieso nicht verstanden. Und dann befand ich mich im Seminar von Herrn Professor Strich, Fritz Strich. Er war schon damals ein ziemlich alter Herr. Und ich schwieg im Seminar. Ich konnte nichts sagen und wenig verstehen. Und dann hat er freundlicherweise, hat mir zugewinkt und stay behind. Bleiben Sie mal hier einen Augenblick. Was machen Sie hier, hat er gefragt. Und ich sagte, ja, ich bin sozusagen ein kultureller Flüchtling aus England. Aber ich verstehe nicht viel. Und er sagte, nein, Sie verstehen nicht viel und Sie sprechen gar nicht. Aber ich gebe Ihnen eine Leseliste von Büchern, die Sie vielleicht lesen sollten. Und kommen Sie wieder und verstehen Sie bitte so viel Sie können und machen Sie sich keinen Ärger. Und das war für mich ein entscheidender Augenblick eigentlich in meinem Leben.
Kam denn für Sie, Jean-Luc Carré, nicht in Frage, Germanistik in Deutschland zu studieren?
In diesem Jahr war das fast unmöglich. Ich ging auch zu einer deutschen Dame, eine Frau Karsten, die mir deutsche Stunden gegeben hat. Und sie hat mir gesagt, David, das ist mein Vorname, du musst ja nach Deutschland gehen, irgendwie. Aber Deutschland war damals besetzt und geteilt. Ich ging also zur Botschaft hier und bekam ein Visum, Visitor No Facilities. Und fuhr von hier aus dann nach Deutschland. Aber in Deutschland studiert zu haben damals wäre unmöglich. Da gab es praktisch keine Infrastruktur. Die Universitäten funktionierten kaum. Das wäre nicht möglich gewesen.
Von wo kam denn das Interesse als Brite an der deutschen Sprache?
Ich hatte in meinem Public School in England einen guten deutschen Lehrer. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Zunge die deutsche Sprache sehr sympathisch fand.
Man hört das heute noch.
Ja. Danke. Und ich liebte auch die deutsche Literatur, insofern ich sie kannte, deutsche Dichtung. Und Charlemagne sagte, eine zweite Sprache zu besitzen, ist auch eine zweite Seele zu besitzen. Ich wollte diese zweite Seele und sie soll für mich Deutsch sein.
Jetzt als Brite in der Schweiz, der Germanistik studiert, auf der Straße hören Sie aber überall Berndeutsch.
Ja, ja, ja.
War das nicht ein Kulturschock?
Das hat mich überrascht. Ich hätte ebenso gut versuchen können, in New Orleans Französisch zu lernen, sozusagen. Aber es gab schon eine beachtliche Gruppe deutscher Studenten, deutscher Dozenten. Und was Schweizerdeutsch betraf, dann habe ich damals mein Ohr so ein bisschen entwickelt, dass ich ein Minimum verstehen konnte und sogar sprechen konnte, aber jetzt nicht mehr.
Eben heute würden Sie es nicht mehr verstehen, wenn wir jetzt auf Schweizerdeutsch wechseln würden.
Ich kann schon ein paar Worte auf Schweizerdeutsch, aber die Gefahr ist, dass die Leute dann auf Schweizerdeutsch antworten und dann komme ich nicht mehr mit. Das ist eine Gefahr.
Wechseln wir in die Gegenwart. Ende Monat kommt Ihr neues Buch, Verräter wie wir auf Deutsch, in die Buchhandlungen. Auch dort spielt das Hotel Bellevue, wo wir jetzt sind, eine Rolle. Und Sie beschreiben das Hotel sehr präzise. Wenn Sie so etwas schreiben, sitzen Sie dann zu Hause in England am Schreibtisch oder nehmen Sie den Laptop unter den Arm und kommen hierher und schauen sich das
nein,
an?
Nein, ich komme sofort nach Bern oder ich mache meine Recherchen an Ort und Stelle und bin sehr stolz darauf, dass das, was ich schreibe, die Einzelheiten akkurat sind. Nebenbei muss ich sagen, dass ich schon mit 17 Jahren das Hotel kannte. Man konnte dann damals, glaube ich, für 2,50 Franken konnte man ein Thé dansant beiwohnen am Samstagnachmittag. Und dann habe ich meinen besten, und dann meinen besten Anzug angezogen und für 2,50 Franken konnte ich hier sitzen und dann musste ich zur Familie gehen, die mit ihrer Tochter saß und sagen, darf ich mit ihrer Tochter tanzen? Und das war erlaubt oder nicht erlaubt und dann tanzte ich mit einem schönen Mädchen. Und das war, dafür habe ich die ganze Woche gewartet. Und das dauerte so 1,5 Stunden, dann musste man wieder weggehen.
Das heißt eben, wenn Sie schreiben, dann gehen Sie an den Ort hin. Also Sie beschreiben ja auch das Berner Oberland in Ihrem neuen Buch.
Ja.
Dann reisen Sie wirklich durch das Land oder Paris kommt vor. Dann gehen Sie vor Ort und schauen.
Absolut, ja. In Paris zum Beispiel gab es eine Tennismeisterschaft im Stadion Roland Garros und ich war dabei, Federer, der wunderbare Federer, gegen Söderling damals und ich habe dem Match beigewohnt und alles, was ich da schrieb, habe ich sozusagen aus dem Stegreif geschrieben. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich über Kambodscha schreibe oder über Ostkongo schreibe oder überhaupt in der Welt, dann bin ich dabei, dann habe ich diese Erfahrungen am eigenen Leib erfahren.
Was auffällt in Ihren Büchern, Schweizer kommen selten sehr gut weg. Sie sind meistens zwielichtige Banker oder Anwälte. Ist das jetzt einfach eine Klischeebewirtschaftung oder Ihr persönliches Bild?
Ja, in diesem Buch kommen die Schweizer nicht sehr gut vor, weil es sich zum großen Teil um Geldwäscherei handelt. In dieser Rolle haben die Schweizer Banken auch wie andere Banken vieles gemacht. Anderswo in der Welt, in anderen Büchern, habe ich wunderbare Schweizer kennengelernt, bei den NGOs, bei den Hilfeorganisationen in schlechten Orten, wie zum Beispiel Ostkongo, bei Médecins Sans Frontières und so weiter. Die schweizerische Identität fasziniert mich, genauso wie sie die Schweizer selber fasziniert. Und ich habe genau die Gefühle, die die Schweizer über sich selber haben, glaube ich.
Und welche Gefühle meinen Sie?
Ja, das große Paradox. 4 Sprachen, sehr liberal in vielen Hinsichten, sehr gehemmt in anderen Hinsichten, außerordentlich technisch begabt, schöpferisch, auch in Sachen Kommerz und so weiter. Und ganz außerordentliche Weise, unerwartete Weise, eine Nation für sich, eine Identität für sich. Das fasziniert alle. Man sollte nicht vergessen, dass die amerikanische Verfassung, als sie damals gegründet wurde, auf Basis der schweizerischen Verfassung begründet, sehr, sehr beeinflusst wurde. Und die Schweiz ist eine Identität mit vielen, vielen Facetten, vielen, vielen Seiten, fasziniert mich absolut. Und ich fühle mich auch hier zu Hause.
Sie haben ein Ferienhaus hier in Wengen?
Ich habe sogar ein kleines Stück Land gekauft vor lange. Und das Ferienhaus gehört jetzt meinen Kindern. Und wir gehen immer noch ab und zu nach Wengen. Wir hatten also wunderbare Bekannte auch in Wengen. Paul Jolles, der jetzt gestorben, war damals also erstmal Staatssekretär, glaube ich, für wirtschaftliche Sachen und dann Leiter von Nestlé und ein Mann von außerordentlicher Kultur.
Mir ist in Ihrem neuen Buch aufgefallen, Jean Le Carré, es sind schon fast Begeisterungsstürme, wie Sie für das Tennis aus Roger Federer schwärmen. Ja. Sie haben es vorhin selber erwähnt. Sie beschreiben dort das Finale am French Open in Paris und es fällt der Satz im Buch: Federer, der Vollendete, der geformte Mann. Was begeistert Sie an ihm?
Federer ist eigentlich durch die Augen meines Helden betrachtet, nicht direkt durch meine eigenen Augen. Aber vielleicht der perfekte Athlet, der perfekte Sportsmann, ein anständiger Mann und physisch außerordentlich, also fast mystisch in seinen Fähigkeiten. Als ich dann bei diesem Match war, the final im Roland Garros, war es eine Störung. Da kam ein Mann plötzlich auf den Tennisplatz, störte das Spiel und stand vor Federer. Und es hätte sein John Lennon-Augenblick sein können. Es war niemand dabei, keine Sicherheitspersonen und so weiter.
Man wusste nicht, ob dieser Mann ihm etwas Böses
antun. Nein, man wusste einfach nicht, was dieser Mann wollte, was er machen würde. Er war schlank, ein bisschen wild und er hatte eine Fahne um sich gewickelt. Federer stand absolut still, perfekte Selbstkontrolle, mitten im Match. Und für ein paar Sekunden hätte es wirklich schief gehen können. Und dann kamen endlich die Sicherheitsmänner und das Spiel ging weiter. Aber ich war so beeindruckt von seiner Haltung damals, wie wir alle, glaube ich. Er war außerordentlich beliebt in diesem Match.
Sie beschreiben Jean-Luc Carré in Ihren rund 22 Bestsellern die Welt der Spione. Und Sie waren ja in jungen Jahren selber für den britischen Geheimdienst tätig. Mhm. Wie kommt jetzt ein britischer Student, der in Bern studiert, plötzlich zum britischen Geheimdienst?
Ja, das war, also man muss sich noch an die Zeit erinnern. Das war also 4 Jahre nach Kriegsende. Ich war hier sehr einsam, ganz alleine am Anfang und hatte keine Bekannten. Ich traf einige Leute von der Botschaft, die von mir dann ganz winzige, kleine Kommissionen verlangt haben, die ich dann erfüllt habe, waren also eher so ein kleiner Kurier. Ich fühlte mich so ein fantastischer Spion. So. Es war ein Pfadfindergefühl, das ich hatte. Und ein oder zwei Sachen für sie erledigt. Das heißt nur Paketchen liefern oder was es sein sollte.
Achso, das in der Schweiz.
Und außerhalb der Schweiz. Später, als ich dann in die Armee muss, ging ich sofort in den militärischen Nachrichtendienst. Das war also sozusagen natürlich und habe dann 2 Jahre in Österreich verbracht als Nachrichtendienstoffizier. Österreich war auch damals geteilt und es gab eine russische Zone und wir haben dann die russische Zone und den Flughafen in Wiener Neustadt immer sehr genau beobachtet als junge Soldaten. Und dann nachher Oxford und dann habe ich in Eton gelehrt, Sprachen natürlich, und dann wieder in diese geheime Welt eingetreten, die damals sehr, sehr, sehr keineswegs geheim und keineswegs klein war. Das war Gang und Gäbe des Kalten Krieges. Das waren große Organisationen und in denen habe ich dann so für 6, 7 Jahre gearbeitet. Und endlich habe ich entdeckt, dass ich nicht Spion, der später Schriftsteller wurde, sondern dass ich ein Schriftsteller war, der für kurze Zeit Spion war.
Das Beobachten scheint Sie nicht ganz losgelassen zu haben, nicht nur im Beruf. Ich sehe hier im Hotelzimmer da in Bellevue in Bern, Sie haben einen Feldstecher auf dem Tisch stehen. Schauen Sie da manchmal in die Nachbarhäuser?
Ja, ich will Sie nicht enttäuschen. Die kommen hier umsonst in Bellevue. Ich habe es noch davon nicht Gebrauch gemacht. Aber es gibt das Schwimmbad nebenbei und schöne Menschen in der Sonne werden wahrscheinlich dort liegen. Ich nehme an, dass die Feldstecher dann weiteren Gebrauch finden.
In Ihren Büchern, Jean-Luc Garré, da gibt es konspirative Treffen, es gibt Lüge und Verrat. War das bei Ihnen eigentlich auch so spannend?
Ja, für mich ist die geheime Welt die normale. Die meisten von uns auch aus guten Gründen lügen oder täuschen, auch in der täglichen Arbeit. Es ist ganz normal. Wir müssen auch in unseren persönlichen Verhältnissen, um Freundschaft zu behalten, um Liebe intakt zu halten, müssen wir auch ein bisschen täuschen. Es ist nicht so. Es ist keine Tätigkeit, die auf Spionage beschränkt ist.
Täuschen und lügen Sie selber auch? Oder leben Sie es einfach in den Büchern aus?
Täusche ich und lüge ich selber? Ich fantasiere. Das ist mein Leben als Schriftsteller. Manchmal aus langweiligen Tatsachen etwas Aufregendes zu machen, aus Chaos die Leitfaden der Logik zu ziehen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo es sehr schwer ist, vorgestellte Ereignissen und aktuellen Ereignissen zu unterscheiden. Verstehen Sie, was ich meine? Ich bin in dem Alter, wo es schwer ist, manchmal mit Rückblick zwischen imaginierte Ereignisse und aktuelle Ereignisse zu unterscheiden.
Weil sich mit 78 Jahren und bei diesem Leben natürlich auch viel Ereignisse angesammelt haben.
Weil es mein Beruf ist, weil es vor 50 Jahren mein Beruf war, eine andere Wahrheit mit meiner Fantasie zu entwickeln. Aus Tatsachen eine logische Einheit zu machen, eine Story zu machen mit Anfang, Mitte und Ende und eine Art Versöhnung, wenn auch eine traurige Versöhnung. Natürlich im Alltag geschieht das nicht, aber überhaupt im Leben geschieht es öfters.
Seit Ihrer Zeit beim Geheimdienst, hat die Welt der Geheimdienste und die Welt der Geheimdienste heute, haben die noch etwas gemeinsam?
Ja, sie sind dieselbe Welt. Das vergisst man immer. Es gibt auch im Geheimdienst Vollidioten, Halbidioten, sehr begabte Leute. Es gibt Ehrgeiz, Liebe, Sex und es gibt Fehler, enorme Fehler. Wenn man sich in eine Verschwörung vermischt, kann man so einigermaßen sicher sein, dass der eine seine Brieftasche auf der U-Bahn liegen lassen will, der andere seine Freundin etwas verraten will, was er nicht verraten sollte. Und ein anderer wird vergessen, dass die Uhren sich geändert haben, weil es Sommerzeit ist. Oder allerlei menschliche Fehler sind drin. Das ganze Leben ist drin. Für mich, der diese Jahre dort in dieser Welt verbracht habe, ist es einfach ein Theater des Normalen, nicht des Abnormalen.
Hat denn der Feind auch die Geheimdienste verändert? Weil, sagen wir, früher war es der Kalte Krieg, heute ist es Terrorismus. Ja. In Ihrem Buch schreiben Sie von der Russenmafia, von Geldwäscherei. Ja. Hat der Feind auch die Geheimdienste verändert?
Ganz richtig. Das muss man wirklich im Kopf behalten. Denn während des Kalten Krieges, der Russischsprecher, der Russlandkenner, stieg natürlich hoch. Sobald wir haben islamistische Probleme, kommen die Arabischsprecher hoch und die Mittelostenkenner. Es gibt dann eine große Umwälzung in der Beförderung der Experten in diesen Fächern. Das ist normal.
Die Geheimdienste von heute in den letzten Jahren gerieten auch in die Schlagzeilen, wenn ich mir anschaue, USA, Irak, Afghanistan, da war die Rede von geheimen Gefängnissen, von Folter, Waterboarding wurde erwähnt. Wurde aus den Spionen von damals die Folterknechte von heute?
Ja, natürlich gibt es diese geheime Gefängnisse. Es gibt Extraordinary Rendition, ich weiß nicht, wie das
sind
in Deutsch heißt.
Außerordentliche Überstellungen, wo also Leute quasi entführt und dann in ein anderes Land gebracht werden.
Das hat eher mit Politik als mit Geheimdiensten zu tun. Natürlich sind die Geheimdienste die Täter in diesem Fall. Aber ich finde diese ganze Geschichte ekelhaft. Ganz einfach gesagt, es hätte nie geschehen sollen. Der ganze Ursprung des irakischen Krieges ist auch ein Zeichen des Fehlschlags der Geheimdienste. Niemand wusste in der Tat, ob Irak diese großen, grausamen Waffen hatte. Aber die Absicht, gegen Irak zu marschieren, wurde zwei Jahre früher geformt in Amerika. Und daraus hat der Westen vielleicht den Feind geschafft, wovon er träumte.
Beunruhigt Sie diese Entwicklung?
Ja, sehr. Und auch in meinem Land ganz besonders. Als ich in diesem Dienst war, als ich in dieser geheimen Welt war, das ist, also wie gesagt, vor einem halben Jahrhundert, hielten wir uns für irgendwie, wie kann ich das sagen, Priester der Wahrheit vielleicht. Wie die allerbesten Journalisten. Wir waren gewählt, so dachten wir, unseren Politikern, unseren Beamten die Wahrheit zu sagen, ob sie die Wahrheit hören wollten oder nicht. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, vor allem in meinem Lande, aber auch in Amerika, dass the intelligence is politically led. Das heißt, dass die Nachrichten, die dann von den Geheimdiensten geliefert werden an die Politiker, eben von den Politikern geformt sind.
Also die Politiker bekommen das zu hören.
Und das zu hören, was sie eben wollen. Und das stoßt meines Erachtens absolut gegen die Rechtfertigung der Existenz der Geheimdienste.
Jean Le Carré, nach 22 Büchern, 13 davon verfilmt, immer dicke Wälzer, Ihr neuestes ist wieder 400 Seiten dick auf Deutsch. Das mit 78 Jahren, kommt da irgendwann mal der Moment, wo Sie sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu schreiben, ich freue mich und kümmere mich um meine Enkelkinder.
Ja, das hätte ich vor 20 Jahren sagen können. So denke ich absolut nicht. Ich bin in guter Gesundheit. Ich will mich sozusagen von der öffentlichen Bühne jetzt ein bisschen zurückziehen, damit ich mich meinem Schreiben widmen kann. Und das beste Buch, das ich schreibe, ist immer das nächste in meiner Vorstellung. Und jedes Buch ist wie das erste.
Sie haben in den letzten Jahren fast im 2-3-Jahres-Rhythmus neue Bücher veröffentlicht. Ja. Sind Sie schon am nächsten?
Ja, ich bin schon am nächsten. Und das ist ein Geheimnis, das ich nie verraten kann.
Jean Le Carré, besten Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.